Herzlich willkommen bei NextMove zu den Next News. Auch heute wird's wieder spannend, brisant und exklusiv. Wir haben Inhalte für euch, die es nur hier gibt. Hier die Themen in der Übersicht. Zulassungszahlen. Neue Dienstwagenbesteuerung beschlossen. Sportliches Fahren lässt das E-Auto länger leben. Wettbewerb bei Ladestationen. Geheime Ladepreise jetzt öffentlich. Zufriedenheit mit E-Autos und Neues von NextMove. Die letzte Sendung war übrigens trotz der aktuellen Ferienzeit mal wieder überdurchschnittlich erfolgreich im Zuschauerinteresse und 60% unserer Zuschauer haben ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal bei NextMove auf YouTube. Wenn du zu den anderen 40% gehörst, dann wäre jetzt die passende Gelegenheit, den Abo-Button zu drücken. Zulassungszahlen. Im Juli wurden in Deutschland 264.802 Pkw neu zugelassen. Das sind etwas mehr als im Vormonat und zugleich 11% mehr als im Juli des Vorjahres. Bei Elektroautos stabilisiert sich der leicht positive Trend. Von Rekorden will man ja eigentlich nicht sprechen, aber im Juli waren es 48.614 Elektro-Neuwagen. Das entspricht wie im Vormonat einem Marktanteil von 18,4% und immerhin 58% mehr als vor einem Jahr. Und zugleich ist es der Höchstwert in der absoluten Zahl seit dem Auslaufen des Umweltbonus in Deutschland. Schauen wir kurz auf die Modelle im Einzelnen. Die Spitzengruppe liegt im Juli relativ dicht beieinander. Die ersten drei Plätze sichert sich die Marke Volkswagen. Auf Platz 4 ein starkes Ergebnis für den BMW iX1. Danach fast gleich auf die beiden Skoda-Modelle. Relativ stark der Hyundai Instar auf Platz 9. Auch der aktuell kleinste Kia, der EV3, hat es in die Top 20 geschafft. Renault ist mit dem R5 dabei. Der Ford Explorer schafft es auf Platz 11. Das Tesla Model Y schafft es übrigens nur auf 637 Stück und damit nicht in die Top 20. Wann gab's das schon mal? Auf das laufende Jahr betrachtet verliert das Modell damit seine Top-10-Platzierung in Deutschland. Interessant noch die Marke BYD mit 1126 Zulassungen allein im Juli, davon aber nur 581 elektrisch, was ca. der Hälfte entspricht. Bei BYD geht also der Trend in Deutschland klar zum Plug-in-Hybrid. Wenn auch dein neues E-Auto mit dabei war, dann hol dir gerne deine THG-Quote bei NextMove. Einfach die Startseite auf der Homepage öffnen, im THG-Angebot einen Account erstellen und den Fahrzeugschein hochladen. Für neue Anträge haben wir seit diesem Monat noch ein ganz besonderes Angebot. Ihr könnt bei der Antragstellung nämlich auswählen, dass ihr statt 80 Euro Cash lieber einen NextMove-Gutschein im Wert von 150 Euro haben wollt, den ihr dann zum Beispiel an Freunde oder Verwandte verschenken könnt. Denn selber fahrt ihr ja schon E-Auto. Oder mal für den Urlaub was Größeres. Oder ein IONIQ 5N. Die Bereitstellung des Gutscheins erfolgt schon innerhalb von 2 bis 4 Wochen nach Antragstellung nach einer Vorabprüfung. Der Gutschein ist für Mietwagenbuchungen auf der NextMove Homepage einlösbar. Natürlich nur für E-Autos, was anderes gibt's bei uns nicht. Der Code des Gutscheins kann dann direkt im Bestellprozess eingegeben werden. Der Gutschein kann übrigens auch für Aktionsangebote verwendet werden. Manchmal reichen die 150 Euro sogar fast schon für eine komplette Miete. Hier mal passende Beispiele aus unseren Aktionsangeboten. 5 Tage E-Transporter in Berlin, 144 Euro, 12 Tage Fiat 500, nur leicht drüber, 211 Euro, 3 Tage ID.Buzz, 184 Euro oder hier ein Lucid Air in München mit 3 Tagen für 218 Euro. Bei allen gezeigten Angeboten kann man übrigens ohne Mehrpreis die Mietdauer noch etwas verlängern, indem man das Auto früh abholt und nachmittags zurückbringt. Solche Zeiten sind auch entsprechend voreingestellt. Die Aktionen werden täglich aktualisiert und sind über die NextMove-Startseite abrufbar. Neue Dienstwagenbesteuerung beschlossen. Was die letzte Regierung in ihren letzten Monaten zwar wollte, aber dann doch nicht mehr umsetzen konnte, ist jetzt endlich beschlossen und zwar rückwirkend zum 1. Juli. Sowohl die Sonderabschreibung als auch die Dienstwagenbesteuerung sind neu geregelt. Auf der Seite der Bundesregierung heißt es dazu wörtlich: Betriebliche E-Mobilität. Mit einem Investitionsbooster für E-Mobilität bei Unternehmen werden betrieblich genutzte Elektrofahrzeuge gefördert. Das Gesetz ermöglicht die beschleunigte Abschreibung von 75% der Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge bereits im ersten Investitionsjahr. Das gilt natürlich nur bei Kauf oder Finanzierung, nur für Unternehmen, die gut Geld verdienen und eben nicht bei Leasing. Weiter heißt es: Die Regelung gilt für E-Autos, die nach dem 30. Juni dieses Jahres und vor dem 1. Januar 2028 neu angeschafft werden. Zudem hebt das Gesetz die Bruttolistenpreisgrenze für die besondere steuerliche Förderung elektrischer Dienstwagen von 70.000 Euro auf 100.000 Euro an. Nach meinem Verständnis gilt die Sonderabschreibung tatsächlich nur für Neuwagen. In der Dienstwagenbesteuerung ist jedoch das Anschaffungsdatum maßgeblich und nicht die Erstzulassung. Aber zu Detailfragen wendet euch zur Sicherheit bitte nochmal an euren Steuerberater. Wenn ihr bei der Dienstwagenbesteuerung auf Nummer sicher gehen wollt, dann erfüllt am besten beide Kriterien, also Erstzulassung und Anschaffung im Juli oder später. Möglich wäre das zum Beispiel mit einem nagelneuen Hyundai Ioniq 5 in der N-Version, also maximale Performance. Unsere Abo-Aktion hatten wir ja schon letzte Woche vorgestellt. Durch die hohen Inklusivkilometer von 3.000 pro Monat ergibt sich ein monatlicher Preisvorteil von 600 Euro. Aber natürlich sind auch normale Kurzzeitmieten möglich. Mit 3 Klicks auf der Startseite könnt ihr die Verfügbarkeit checken. Und auch bei den Aktionen habe ich schon die ersten Autos gesehen. Diese Woche sind auch in Leipzig mehrere Autos angekommen, aber es kommen noch weitere. Also gerne auch später nochmal auf der Homepage schauen, wenn ihr jetzt keinen Treffer landet. Oder uns einfach eine Anfrage senden und nach freien Termin fragen. Und der Ioniq 5 ist ganz nebenbei auch die passende Überleitung zum nächsten Thema. Sportliches Fahren lässt das E-Auto länger leben. Gemeint sind also Hochvoltbatterien von Elektroautos. Bisher war man ja der Meinung, dass das Abrufen hoher Leistungen, also schnelles Fahren, der Batteriegesundheit nicht gerade zuträglich ist und zu einer schnelleren Alterung führt. Die Grundregeln sind: möglichst im Alltag nicht auf 100% aufladen und schon gar nicht lange vollgeladen rumstehen lassen, Akku nicht so tief leer fahren und auch nicht leer stehen lassen und möglichst keine starken Beschleunigungen und schon gar nicht, wenn der Akku relativ kalt oder leer ist, stark beschleunigen. Kürzlich machte dann eine neue Studie die Runde, die von verschiedenen Medien im Sommerloch dankbar aufgegriffen wurde. Überschrift: Dynamisches Fahren verlängert die Lebensdauer von E-Auto-Batterien. Oder hier: Batterien von E-Autos halten länger, wenn man sportlich fährt. Oder so: Sportliches Fahren lässt das E-Auto länger leben. Und noch einer: Flottes Fahren lässt den Akku viel länger leben. In der Studie wurden über 2 Jahre lang insgesamt 92 kommerzielle Batteriezellen unter 47 Belastungsprofilen getestet. Im Labor führte ein sogenanntes Dynamic Cycling, also eine wechselhafte Beanspruchung, wie zum Beispiel durch Stadtverkehr, Autobahnfahrten oder starke Beschleunigung, zu einer verbesserten Lebensdauer der Zellen, und zwar um bis zu 38% verglichen mit gleichmäßigen Belastungen, wie etwa beim konstanten Autobahnfahren mit mäßigem Tempo. Darüber waren viele E-Auto-Fans natürlich zunächst erfreut. Ich war skeptisch und habe das Thema damals nicht mit in die Sendung genommen. Und siehe da, renommierte Experten widersprechen nun öffentlich. Der österreichische Marktführer für herstellerunabhängige Batteriediagnostik, Avilo, veröffentlichte eine entsprechende Pressemitteilung. Überschrift: Richtigstellung, warum sportliches Fahren die Batterie nicht schützt. Mit Bezug auf die Medienberichte schreibt Avilo: Diese Interpretation ist jedoch irreführend, sowohl fachlich falsch als auch praktisch nicht belegbar. Avilo spricht zudem von einer Fehlinterpretation der Studiendaten. Die eigentliche Kernaussage lautet: Labortests mit konstantem Strom überschätzen die Alterung von Batterien, weil der Strom bei realer Nutzung dynamischer ist. Es sei zwar essentiell für die Batterieforschung, aber irrelevant für die Praxis des Fahrverhaltens. Avilo eigene Erhebungen aus einer Feldstudie belegen nämlich genau das Gegenteil. Schon allein die höhere Anzahl von Ladezyklen bei dynamischer Fahrweise durch den höheren Verbrauch eben führt zu einer schnelleren Alterung verglichen mit Antriebsbatterien sparsam gefahrener Autos. Das Medienecho auf solche Gegendarstellungen ist bekanntlich überschaubar, aber zum Beispiel Elektrif und Ecomento berichteten und Nextmove auch. Wettbewerb bei Ladestationen. Bereits letzte Woche hatten wir einige Beispiele gezeigt, dass aktuell Bewegung in die Preise für öffentliches Laden kommt. Heute können wir noch 2 weitere Betreiber vermelden, die sich preislich bewegen. Beide nach unten. Beide Anbieter haben einen echten HPC-Fokus, also keine Supermarktladesäulen mit wenig Leistung, sondern auch für die Langstrecke geeignet. Wir starten mit Elektra, Marktführer in Frankreich und hierzulande auf Expansionskurs. Fast wöchentlich kommt ein neuer Ladepark dazu. Zuletzt waren es Kaiserslautern und Oberhausen, sowie im Laufe des Monats kommen noch Berlin und Pforzheim dazu. Die App bietet zudem eine Reservierungsfunktion für die Ladestation. Wir hatten bereits darüber berichtet. Pünktlich vor den Ferien hatte Elektra einen Aktionspreis für Italien von 39 Cent und eine dauerhafte Preissenkung für die Dachregion auf 49 Cent pro Kilowattstunde verkündet. Jetzt legt das Unternehmen nochmal nach. Dazu sagt Deutschlandchef Paul Tonini: Wir haben gesehen, wie gut unser Sommerangebot in Italien angenommen wurde. Jetzt möchten wir auch den Fahrern aus der Dachregion ein attraktives Ferienangebot machen. Sommerurlaub mit dem E-Auto soll nicht nur praktisch und zuverlässig, sondern auch erschwinglich sein. Auf Deutsch, die 39 Cent kommen auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Die Aktion ist befristet für den Zeitraum 13. August bis 30. September. Die Preise gelten nur bei Nutzung der Elektra-App, aber ohne Grundgebühr. Wer möchte, für den gibt's auch ein Abo gegen 19,99 Euro Grundgebühr, kann dann beispielsweise in Frankreich und Spanien für 29 Cent pro Kilowattstunde geladen werden. Tja, kommt hier jetzt etwa sowas wie Wettbewerb auf? Ist eine gute Auslastung jetzt doch wichtiger als hohe Preise? Vielleicht sind ja gerade im Sommer mehr Privatkunden unterwegs, die fleißig Nextmove schauen und nicht bereit sind, 79 Cent pro Kilowattstunde zu zahlen. Und dieser Preis bringt uns nämlich direkt zum nächsten Angebot von Eliso. Das Unternehmen hat ja im Deutschlandnetz den Zuschlag zur Errichtung von 110 Standorten bekommen. Auch darüber hinaus ist man auf der Suche nach Standortpartnern zum Ausbau des Ladenetzes und verkündete kürzlich auch die erste Station im Rahmen einer Standortkooperation mit einer Möbelhauskette mit Eröffnung des ersten Standortes. Auf der Homepage verkündete man jetzt eine 49-Cent-Aktion mit einer Laufzeit von 3 Monaten, also bis zum 31. Oktober. Während viele andere Betreiber solche Aktionsangebote nur für registrierte Kunden in den eigenen Apps anbieten, geht Eliso hier einen anderen Weg. Auf der Aktionsseite heißt es, bei jedem Ladevorgang, den Sie in dieser Zeit an unseren Stationen per Direktzahlung mit Kredit, Debit oder Girokarte oder durch den QR-Scan bezahlen, sparen Sie. Und weiter? Dafür bedarf es keiner Vorabregistrierung oder Vorteilskarte, einfach laden, einfach bezahlen. Also genau so, wie es sich viele Kunden wünschen. Die Frage ist jetzt aber, warum sie ausgerechnet diesen Weg gehen. Und die Antwort ist einfach, es gibt schlicht noch keine eigene App, mit der man die Kunden zur Registrierung nötigen könnte. Man hat vermutlich erkannt, dass es für ein Unternehmen irgendwie unsexy ist, wenn man sich für 79 Cent pro Kilowattstunde auf die Lauer legt, die Preise nirgendwo veröffentlicht und darauf wartet, dass sich mal ein Dienstwagenfahrer an die eigenen Ladestationen verirrt und irgendeine Ladekarte dranhält oder erst vor Ort bei Kartenzahlung im Display die 79 Cent sieht. Und verirren ist das Stichwort auch beim Aktionsangebot. Wenn ich ein Aktionsangebot mache, sollte ich dem Kunden doch auch irgendwie verraten, wo man dieses tolle Angebot nutzen kann. Mangels eigener App wäre hier die eigene Homepage das Mittel zur Wahl, um den Kunden die eigenen Stationen zu zeigen. Der Weg zur Auskunft ist aber nicht gerade intuitiv, um es mal freundlich auszudrücken. Auf der Aktionsseite läuft eine Standortliste quer mit dem Hinweis, bereits in Ihrer Nähe oder bald vor Ort, also eine Vielleicht-Ladestation. Insgesamt sind 9 Standorte aufgeführt. Beim Klick auf Mehr erfahren sind dann verschiedene Verlinkungen hinterlegt. Mal landet man auf einer Unterseite zur Station und wenn man Glück hat, gibt es dort wiederum einen Button Jetzt Standort finden und man kommt weiter zu Google Maps und sieht dort einen Standort mit Verfügbarkeitsanzeige, also Station live. Einmal landet man auch bei einem LinkedIn-Post und wenn man auf Magdeburg klickt, landet man bei einer Pressemeldung zu einer Station am Flughafen Paderborn. Erst war es der hohe Preis von 79 Cent, der allein schon abschreckend war und jetzt versteckt man auch noch die eigenen Stationen. Aber die Community kann helfen. Durch die Preissenkung sind nämlich die Ladestationen zumindest vorübergehend auch mit auf der Ad-Hoc-Deutschland-Karte von Gerd Bremer gelandet und er listet immerhin bereits 12 aktive Standorte. Also schaut gerne mal vorbei und ladet dort für 49 Cent ad-hoc und ab November dann besser wieder woanders. Eine Frage haben wir uns noch offen gelassen, nämlich die sogenannte B2B-Preisfrage. Das heißt, ob Eliso diese 49 Cent auch berechnet, wenn man an den Stationen mit der Ladekarte eines beliebigen Fahrstromanbieters lädt. Und diese Frage klären wir im nächsten Thema. Geheime Ladepreise jetzt öffentlich. Octopus Energy ist seit einigen Jahren als Stromanbieter auf dem deutschen Markt und wirbt mit weltweit bereits über 10 Millionen Kunden in der Unternehmensgruppe. Ende 2023 startete das Unternehmen dann mit einem Fahrstromangebot für öffentliche Ladestationen und der dazugehörigen App Octopus Electroverse. Geladen werden kann wahlweise über die App oder man kann eine kostenlose Ladekarte dazu bestellen. Soweit, so normal. Diese Woche gab es dann einen spannenden Post auf LinkedIn von Octopus Deutschland-Chef Bastian Girul. Dort bewirbt er die eigene App. Stell dir vor, du musst für jede Tankstellenkette eine eigene App haben. Dann listet er die Vorzüge der eigenen App auf, aber im Prinzip kann die App nicht mehr oder weniger als die meisten anderen Marktteilnehmer auch, bis auf eine kleine Ausnahme. Das Beste, wir verdienen keinen Cent daran, die Preise geben wir 1:1 weiter. Also offenbar ein Marketingprodukt ohne weiteren Deckungsbeitrag oder eine Marge auf die App-Umsätze. Das ist natürlich bemerkenswert. Vermutlich soll die App bei Kundenbindung und Markenaufbau unterstützen. In der dazugehörigen Diskussion auf LinkedIn unterstreicht Girol diesen Fakt dann auch nochmal. Wir reichen tatsächlich 1:1 die Preise durch, können aber nicht die zum Teil fragwürdige Preispolitik der anderen Anbieter beeinflussen. Hier holt er also schon mal die Keule raus. Wir reden ja hier auf dem Kanal schon länger über geheime Abzockepreise im Innenverhältnis zwischen Ladestationsbetreiber und Fahrstromanbieter. In den allermeisten Fällen erkennt man als Kunde natürlich nicht, wer hier von beiden der Preistreiber ist. Ist es der Betreiber der Station oder ist es der Anbieter meines Ladetarifs? Dieses Dilemma war schon mehrfach Thema hier in den Next News. Brisante Insights zum Thema gab es unter anderem in Next News Folge 309, als wir über eine Klage zwischen zwei großen Marktteilnehmern berichtet hatten. Die Sendung hat inzwischen fast 200.000 Aufrufe auf YouTube und rangiert damit im internen Ranking unserer Next News Folgen auf Platz 2. Eine Entscheidung in der Sache selbst ist aber bisher noch nicht gefallen. Hintergrund der Klage waren die EU-Vorgaben für fairen Wettbewerb, konkret Artikel 5 Absatz 3 der sogenannten A4-Verordnung. Dort heißt es: Die Betreiber öffentlich zugänglicher Ladepunkte dürfen durch die berechneten Preise nicht zwischen Endnutzern und Mobilitätsdienstleistern oder zwischen verschiedenen Mobilitätsdienstleistern diskriminieren. Tun sie das nun oder tun sie das nicht? Die EU-Verordnung ist im nächsten Satz leider etwas unscharf. Eine Differenzierung des Preisniveaus darf allerdings stattfinden, jedoch nur, wenn die Differenzierung verhältnismäßig und objektiv gerechtfertigt ist. Octopus Energy sagt jetzt also, wir geben die Preise 1:1 weiter. Gemeint sind damit die sogenannten B2B-Preise, also die bisher geheimen Einkaufspreise von Fahrstromanbietern. Was sonst hinter verschlossenen Türen passiert, wird hier durch Octopus Energy also für jedermann frei einsehbar. Ich habe mir mal einige Preisbeispiele rausgesucht. Zuerst zeige ich euch immer den Ad-Hoc-Preis des jeweiligen Anbieters und dann zeige ich euch den Octopus-Preis, also der Preis, den Octopus 1:1 aus dem Einkauf weiterberechnet, also den marktüblichen B2B-Preis des jeweiligen Anbieters. Und hier oben in der Ecke seht ihr dann immer einen grünen Haken, wenn alles okay ist, oder ihr seht rot einen A4-Alarm. Herr Girol nennt es auf LinkedIn fragwürdige Preispolitik. Wir sagen B2B-Abzocke, also ein Preistreiber im Lademarkt zum Nachteil der Kunden. Wir starten mal mit Ionity. Ad-Hoc-Preis bei Ionity 75 Cent und bei Octopus in der App 69 Cent. Ionity gibt hier also den Strom sogar unterhalb des Ad-Hoc-Preises ab. Die Ampel steht auf einem grünen Pfeil. Aber vielleicht macht man das nicht ganz freiwillig, denn es gibt ja ersparte Kosten im B2B-Geschäft. Insider schätzen eine Kostenersparnis für den Betreiber von 5 bis 10 Cent pro Kilowattstunde, wenn er sich nicht selbst um das Inkasso beim Kunden kümmern muss, denn auch Zahlungsverkehr kostet Geld. Diese Kosten für die Abrechnung mit dem Kunden landen ja im B2B-Geschäft nahezu komplett beim Fahrstromanbieter. Aber nach dem, was ich so gehört habe, muss man Ionity im Business-Bereich ein hohes Maß an Fairness bescheinigen. Wir machen mal weiter. Preislich ganz oben, EWE Go. An den eigenen Stationen berechnet man 84 Cent pro Kilowattstunde ad hoc. In der Elektroverse-App auch 84 Cent. Aber Achtung, es gibt noch eine Leerlaufgebühr von 12 Cent pro Minute, die man aber nur B2B aufruft und nicht im Ad-Hoc-Bereich. Die Leerlaufgebühr ist eine Blockiergebühr und fällt an, wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, aber nicht mehr lädt. Solche Gebühren sind ja grundsätzlich sinnvoll, sie gehören sozusagen zu den guten Blockiergebühren. Aber die Tatsache, dass man die Kosten nur B2B kassiert, ist potenziell unfair und somit geht die A4-Ampel rein formal trotzdem erstmal auf. Weiter mit NBW, Deutschlands Marktführer für schnelles Laden. Der Ad-Hoc-Preis wurde ja gerade gesenkt auf 79 Cent pro Kilowattstunde. Auch hier sehen wir im B2B-Preis die gleiche Preiskomponente fürs Nichtladen, die eigene Kunden ad-hoc nicht bezahlen müssen. Aber aus sicherer Quelle wissen wir, dass andere Fahrstromanbieter ab Minute 31 einen festen Zuschlag von 20 Cent pro Minute zahlen. Ein Ladevorgang, der zum Beispiel eine Stunde dauert, wird also B2B in der Regel mit 6 Euro Aufschlag berechnet. A4-Ampel auf Rot. Aral Pals, je nach Betrachtung Nummer 2 oder 3 in Deutschland. Schnelles Laden ad hoc kostet 79 Cent, in der App des Partners 92 Cent, über 16% Aufschlag. Ich würde mal sagen, das ist tiefrot. Aber es geht noch schlimmer. Schauen wir mal dorthin, wo vergleichsweise günstige Ad-Hoc-Preise aufgerufen werden. Aldi Süd zum Beispiel. Schnelles Laden kostet ad-hoc 47 Cent pro Kilowattstunde. Welcher B2B-Preis wird aufgerufen? gleiche Adresse und siehe da, hier wird 70 Cent die Kilowattstunde berechnet. Das sind fast 50% Aufschlag. Die Begründung, was daran diskriminierungsfrei und verhältnismäßig sein soll, würde mich sehr interessieren. Unsere A4-Ampel für Aldi Süd geht auf Rot. Schauen wir auf die TEAG mit sehr vielen Schnellladern in der Mitte Deutschlands. Faire Preise und einfache Preisstruktur, 49 Cent ad hoc. Ich habe es kürzlich auch selbst an einer Station mal ausprobiert. B2B, haltet euch fest, 79 Cent, das sind 61% Aufschlag. Tiefrot würde ich sagen. Weiter geht's mit Jet, ganz ohne App, auch hier 49 Cent. Aber hoppala, in der App 77 Cent, satte 57% Aufschlag. Unsere Ampel geht auch hier auf Tiefrot. Weiter geht's im Club der 49 Cent Anbieter mit Evini. Und hier sind es in der App bei Elektroverse immerhin 56 Cent. Nichts von wegen ersparter Aufwendung im B2B-Geschäft, sondern auch hier 14% obendrauf. Auch das ist fragwürdig. Wir steigern die Spannung und schauen nochmal ins Deutschlandnetz, denn hier sind die Fairnessregeln ja noch klarer definiert als in der EU-Verordnung. Die Datenlage ist allerdings noch unvollständig. Die Stationen aus dem Konsortium EWE Hochtief konnte ich bei Elektroverse noch nicht finden. Bei Autostrom Plus kommt der Verweis darauf, dass noch keine Partnerschaft besteht. Aber bei Eliso sehen wir ein grobes Foulspiel. Wie eben berichtet, wurde ja der Ad-Hoc-Preis auf 49 Cent gesenkt. Mit dem deutschen Staat will man keinen Ärger, erst recht nicht bei Fördergeld. Und reicht diese Preissenkung auch brav B2B durch, wie wir hier sehen? Nehme ich aber einen anderen Ladepark von Eliso, lande ich im B2B-Check bei 79 Cent. Auch hier ein Aufschlag von 61%. Die EU als zahnloser Tiger, Alarmstufe rot. Und hier nochmal eine Evini-Station aus dem Deutschlandnetz. Auch hier 7 Cent Aufschlag, 56 statt 49 Cent. Diese Art der Berechnung ist nach meiner Kenntnis rechtlich problematisch. Immer vorausgesetzt, dass die Zusage von Octopus Energy zur 1:1 Weitergabe der Einkaufspreise korrekt ist. Wir unterstellen aber mal, dass dem so ist und sagen an dieser Stelle vielen Dank an Octopus Energy für diese spannenden Einblicke in die Abgründe der Preisgestaltung für öffentliches Laden. Habt ihr noch mehr krasse Aufschläge gefunden, dann sendet mir die Screenshots gerne an insider@nextmove.de und immer auch einen Nachweis für den Ad-Hoc-Preis mitsenden. Manchmal muss man dafür an die Ladestation fahren. Unser A4-Alarm meint übrigens nicht zwangsläufig einen Rechtsverstoß gegen die A4, aber zumindest nah dran und es bedarf hier dringend einer rechtlichen Klarstellung, was erlaubt ist und was nicht. Ich würde mal zusammenfassend sagen, Fahrstromanbieter, wehrt euch gegen die mehr oder weniger unstrittig unzulässige Preisgestaltung von Betreibern. Den Ladestationsbetreibern mit einer roten A4-Ampel empfehle ich, ausreichend Rückstellungen zu bilden für mögliche Rückforderungen infolge einer rechtlichen Klarstellung. Und Achtung, wir haben ja heute nur über die Ad-Hoc-Preise gesprochen. Sollte den Fahrstromanbietern auch ein Anspruch auf die jeweiligen App-Preise bei den Betreibern zugesprochen werden, gehen die Streitwerte nochmal deutlich durch die Decke. Fortsetzung folgt, ganz sicher. Zufriedenheit mit E-Autos. Auch dieses Jahr hatten wir ja wieder gemeinsam mit YouScale eine große Umfrage gestartet. Jetzt gibt es Ergebnisse. Ein Teil wurde kürzlich bereits veröffentlicht. Da viele Zuschauer unseres Kanals mitgemacht haben, dürfen wir als Dankeschön an alle Teilnehmer heute auch einige tiefere Einblicke geben. Wir schauen zunächst mal aufs große Ganze, den sogenannten Net Promoter Score der einzelnen Marken. Basis dafür ist die Frage der Weiterempfehlung des eigenen Autos an nahestehende Personen auf einer Skala von 1 bis 10. 0 bis 6 sind die Kritiker hier in Rot, Überzeugte liegen bei Grün, 9 oder 10. Über alle Modelle hinweg haben immerhin 50% aller Befragten das eigene E-Auto mit 9 oder 10 bewertet, aber die Streuung ist erheblich. Es gibt einen neuen Spitzenreiter, noch dazu ein chinesischer Hersteller, nämlich Xiaopeng oder Xpeng oder Xpeng, wie man möchte. Die Stückzahlen im deutschen Markt sind noch klein. Trotzdem ist die Stichprobe in der Studie mit 47 Personen sehr aussagekräftig und davon hat kein einziger seinem Auto weniger als 7 Punkte gegeben. Es folgen mit Porsche, Polestar und BMW drei Marken, die auch letztes Jahr hier sehr gute Ergebnisse hatten. Leicht abgerutscht ist Tesla im letzten Jahr noch auf Platz 1 mit nur 5% Kritikern, jetzt 15%. Ich persönlich würde hier aber nicht zwingend eine Verschlechterung der Autos vermuten. Es könnte auch sein, dass einzelne Besitzer aus anderen Gründen die Weiterempfehlung verweigerten. Deutlich abgerutscht sind Kia und Hyundai, letztes Jahr noch auf Platz 4 und Platz 5, jetzt nur noch auf 13 und 14. Aber im dichten Mittelfeld haben nur einige wenige Prozentpunkte gereicht, um 9 Plätze nach unten zu rutschen. Am unteren Ende finden wir die üblichen Verdächtigen mit den Stellantis-Marken und MG. Aber auch hier gibt es teilweise deutliche Verbesserungen im grünen Bereich. Opel stagniert von 10 auf 11, Peugeot hoch von 3 auf 21%, MG immerhin von 17 auf 21% verbessert. Die Macher der Studie bezeichnen die Datenlage allgemein übrigens als sehr gut. U-Scale-Geschäftsführer Axel Sprenger schrieb mir: Die Ergebnisse haben uns begeistert. EV-Fahrer schauen weiterhin genau hin, aber sie sehen auch die positiven Entwicklungen. Ihre Rückmeldungen sind offen, konkret und oft überraschend und gleichzeitig geprägt von einem starken Gesamtverständnis. Das ergibt ein eindrucksvolles Stimmungsbild zur aktuellen Lage und zur Richtung, in die sich die Elektromobilität aus Nutzersicht entwickelt. Insgesamt haben ca. 5000 Besitzer von E-Autos die komplette Befragung durchlaufen. Dabei hat U-Scale die Teilnahmekriterien gegenüber den Vorjahren nochmal deutlich gestrafft. Um aktuelle Trends besser abzubilden, waren Besitzer älterer Modelle ausgeschlossen. Bei besonders häufigen Modellen wurde zudem die Teilnehmerzahl limitiert. Das Gesamtergebnis ist positiv. Die Zufriedenheit und Weiterempfehlungsquote steigt von Jahr zu Jahr. Die Erwartungshaltung der Kunden an die gebotene Reichweite steigt, aber auch in der Praxis bieten die Fahrzeuge eben zunehmend mehr Reichweite. Beim Blick auf die Schnellladefähigkeiten der Fahrzeuge ergibt sich ein ähnliches Bild. Trotz dieser deutlichen Verbesserungen sehen aber viele Besitzer trotzdem noch Handlungsbedarfe in nahezu allen Feldern. Vor allem die Themen wie Ladeleistung, Routenplanung, Softwarequalität und Fahrzeug-App stechen hier heraus. Die Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr sind übrigens nur gering. Lediglich bei App und Software gab es ein leichtes Plus mit 3 und 5% im Durchschnitt. Gehen wir dazu etwas tiefer ins Detail und starten mit dem Überraschungssieger XPeng. In fast allen Punkten bewerten die Kunden ihre Fahrzeuge deutlich überdurchschnittlich. Die einzige große Schwäche ist noch das Thema Routenplanung. Weiter geht es mit der Einzelbetrachtung bei Tesla. In nahezu allen E-Auto- und softwarespezifischen Kriterien sind die Werte überdurchschnittlich. Was das Auto selbst angeht, liegt die Marke unter dem Durchschnitt. Auffällig ist aber das hohe Maß an Kritik zur Ladeleistung, eigentlich ja eine Kernkompetenz von Tesla. 50% sehen da Handlungsbedarf, was einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 30% entspricht. Tja, nun sind die Autos ja nicht schlechter geworden, aber bei Tesla stagnieren die Ladezeiten seit vielen Jahren. Vermutlich liegt es einfach daran, dass die Kunden sehen, was die Wettbewerber inzwischen leisten. Bei BMW wünschen sich die Kunden vor allem mehr Reichweite und mehr Ladeleistung. Beides Themen, die BMW mit der neuen Klasse ja deutlich verbessern wird. Bei Mercedes zeigt sich ein ähnliches Bild. Auffällig ist hier, dass die Fahrzeugqualität sogar leicht unterdurchschnittlich bewertet wird. Für eine Premium-Marke ist das ganz sicher kein guter Wert. Schauen wir noch auf Deutschlands meistverkaufte E-Autos der Marke Volkswagen mit der größten Stichprobe in der Studie und ausschließlich Fahrzeugen auf der MEB-Plattform. Weitgehend gutes Mittelmaß. Schwächen bei Software und App, aber zugleich in vielen Bereichen deutliche Verbesserungen. Beim Blick auf den Model Split zeigt sich, dass der ID.7 oft etwas besser abschneidet, aber mit der App sind auch hier die Nutzer noch unzufrieden. Schauen wir noch auf einige Sorgenkinder. Bei Peugeot sehen wir links sehr viel Rot, aber auch in vielen Bereichen keine Verbesserungen zum Vorjahr und 83% bescheinigen Handlungsbedarf im Bereich App. Anders dagegen bei MG, hier gibt es zumindest im Vorjahresvergleich Verbesserungen in vielen Bereichen. Und auch Kia und Hyundai wollen wir uns noch anschauen. Bei Kia sticht eigentlich nur die Routenplanung negativ heraus. Die Verbesserung in der Ladeleistung würde ich auf den Wegfall älterer Fahrzeuge in der Betrachtung zuschreiben. Bei Hyundai sieht es ähnlich aus. Soweit die Einblicke für heute. Wenn deine Marke noch nicht dabei war oder du einfach mehr erfahren möchtest, was die anderen so drauf haben, dann schau gerne mal auf unsere Homepage. Im Blogbeitrag zur heutigen Sendung findest du auch noch die Handlungsbedarfe für die Marken, die eben noch nicht gezeigt wurden. Mit dabei sind unter anderem Audi, BYD, Fiat, Ford, NIO, Porsche, Renault, Skoda und noch viele weitere. Neues von Nextmove? An dieser Stelle zuerst vielen Dank an die zahlreichen Zuschriften zum Thema Albanien. Das war mehr als ich dachte und tatsächlich sehr hilfreich. Die passenden Apps habe ich schon installiert und bekomme auch schon fleißig Meldungen. Ob wir auch kommenden Freitag eine Sendung machen, kann ich Stand heute noch nicht genau sagen. Ihr habt ja eingangs gesehen, dass ich die nächsten Tage erstmal anderweitig beschäftigt bin. Aber am besten ihr aktiviert die Glocke, damit wir uns dann auch sicher wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.